Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, euch zu sehen. Ich lade euch mit mir ein, das Markus-Evangelium aufzuschlagen. Wie ich schon sehe, die meisten haben das schon getan. Schlagt mit mir zusammen das 14. Kapitel auf und markiert euch schon mal die Verse 32 bis 42. Die Verse 32 bis 42. Wir werden heute uns mit einem sehr, wirklich sehr wichtigen Bibeltext uns beschäftigen, der uns in die Tiefen des Evangeliums von Jesus Christus hineinführen wird. Wir wissen, dass wir unseren Glauben sehr einfach zusammenfassen können. In einem Satz: Glaube an Jesus Christus und du wirst gerettet werden. So wie Paulus das dem Kerkermeister in Philippi es bezeugt hat. Das ist eine sehr einfache Formulierung und ist auf den Punkt gebracht, was unseren Glauben es ausmacht. Und trotzdem wissen wir, neben dieser Einfachheit, die wir in einem Satz das alles zusammenpacken können, wie tief, wie groß, wie breit dieser Glaube ist, dass dieser Glaube an der Ratschluss Gottes unseren Verstand eigentlich übersteigt. Und dass wir in Lebzeiten nicht in die Tiefen hineinschauen können, was all das beinhaltet, was das Evangelium wirklich beinhaltet. Das übersteigt unsere Erkenntnis. Als Paulus einen Brief an die Epheser schrieb und drückte es in einem Gebet, das Anliegen, was er für sie hatte. Wenn ihr das mit mir, ich lese euch vor, weil ihr habt schon Markus aufgeschlagen, richtig? Ich lese vor, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Das ist nicht unser Predigtext. Deswegen, er hat an die geschrieben, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und die zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zu der ganzen Fülle Gottes. Das ist sein Anliegen. Er wünschte den Ephesern, dass sie dieses Evangelium von Jesus Christus in aller Tiefe, also in aller Breite, in aller Länge, in aller Höhe und aller Tiefe erfassen. Und zwar alle Heiligen dieses erfassen. Und dann redet er von der Erkenntnis und dann sagt er, diese Erkenntnis aber übersteigt unser Verständnis. So, das Evangelium ist tief. Das Evangelium ist breit, es ist hoch, es übersteigt wirklich unseren Verstand. Von Zeit zu Zeit wird an mich herangetragen, dass meine Predigten etwas zu komplex sind und etwas schwer zu verstehen sind. Und wenn ich das höre, weiß ich nicht, ob ich das als Kompliment oder als Vorwurf annehmen soll. Dann denke ich so darüber nach und denke, also eigentlich bin ich nicht in der Lage, komplexe Gedankengebäude mir aufzubauen und geschweige komplexe Sätze mir auszudenken. Das ist nicht meine Begabung. Das kann ich irgendwie nicht. Aber ich verstehe es. Ich verstehe, was die Menschen damit meinen. Und ich nehme das auch nicht als Vorwurf, sondern ich habe darüber nachgedacht. Und ich glaube, je weiter wir in dem Evangelium fortschreiten, je tiefer wir in das Evangelium hineinschauen und je näher wir im Studium des Markus-Evangeliums dem Kreuz kommen, umso komplexer wird es, umso tiefer wird es, umso breiter, umso höher, umso schwieriger wird das zu verstehen, was da eigentlich wirklich geschah, was da eigentlich wirklich passierte. Ja, es ist schwierig. Und wenn Jesus sagt, dass es uns gegeben werden muss, sonst können wir es nicht verstehen. Wenn Paulus sagt, das übersteigt unseren Verstand, dann sollten wir uns wirklich nicht mit einer oberflächlichen Betrachtung des Evangeliums zufrieden geben, oder? Wenn das ein unerschöpfliches, geistliches Meer ist, dann sollten wir uns doch nicht mit der Oberflächlichkeit zufrieden geben, mit der Milchspeise zufrieden geben, sondern mündig werden, feste Speise, feste Nahrung zu uns zu nehmen, ja, schwere Speise auch mal zu uns zu nehmen und ein ganzes Mahl zu vertragen. Es ist gut. Der Hebräerbriefschreiber sagt, dass wir nach der Zeit, wo wir Christen sind, wo wir Kinder Gottes sind, eigentlich in der Lage sein müssten, nicht nur Lehrer zu sein, sondern wirklich feste Speise zu vertragen und nicht zu sagen, das ist zu komplex, das ist zu schwer. Wir müssen in der Lage sein, es zu verarbeiten. Warum sage ich euch das? Der heutige Predigttext könnte so manchen Christen überfordern. Der heutige Predigttext, den wir uns anschauen, könnte für den einen oder anderen wirklich komplex erscheinen oder schwer zu verdauen sein. Und ehrlich gesagt, ich sitze und bereite diese Predigt vor bis kurz vor diesem Gottesdienst. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich fertig bin. Habe nicht das Gefühl, dass ich das für mich erschöpft habe. Im Gegenteil, habe ich das Gefühl, ich werde dem nicht gerecht, was hier eigentlich an Tiefe, an Wahrheit in diesen Versen steckt, was uns da übermittelt wird. Und Wir können letztendlich eigentlich nur beten, dass der Herr Gnade schenkt, dass wir diese Komplexität, die wir gleich hier in diesen Versen lesen werden, dass Gott Gnade schenkt, dass wir es verstehen. Dass es für uns eine Nahrung sein wird, dass wir es verdauen können, ja. Dass wir vor allem in die Tiefe hineinschauen können, die uns diese Verse bringen. So lassen wir uns lesen. Lass uns von dieser Tiefe etwas spüren. Ab Vers 32, Kapitel 14. Und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane und er spricht zu seinen Jüngern. Setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde und er betete, dass wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Kannst du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt, denn der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder weg, betete und sprach dieselbe Worte. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, so schlaft nun denn fort und ruht aus. Es ist genug. Die Stunde ist gekommen, siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünde überliefert. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich überliefert, ist nahe. Lasst uns beten. Jesus, wirklich mit Furcht und Zittern ist mir bewusst, welche Aufgabe es ist, diesen Text auszulegen. Es zu erklären, was hier passiert ist. Wie tief das hier geht, was hier geschah. Und ich möchte dich bitten, Jesus Christus, dass du durch deinen Geist selbst uns lehrst, selbst dich uns offenbarst, uns hineinnimmst in die Tiefen deiner Gedanken, hineinnimmst in die Tiefe deines Kampfes um unsere Erlösung. Jesus, dass wir, so wie Paulus geschrieben hat, in der Lage sind, deine Liebe in all dieser Tiefe zu erfassen. Herr, gib mir Freimütigkeit und Klarheit, das in dem Maße auszulegen. Du weißt, wie viel ich heute geben darf. Du weißt, wie viel ich heute weitergeben darf, was du aufs Herz gelegt hast. So vertraue ich hier auf deine Weisung, auf deine Leitung. Danke, Jesus, dass wir dein Wort haben und dass wir auch die Gelegenheit hier haben, unter dein Wort zu kommen und es zu hören. So rede zu uns. Amen. Liebe Geschwister, die Wichtigkeit des Kontextes muss ich nicht euch wieder aufs Neue betonen und erklären, wie wichtig es ist, dass wir immer die bestimmte Bibelstellen immer aus dem Zusammenhang lesen und aus dem Zusammenhang, in dem es steht, verstehen. Und ich hoffe, dass die letzte Predigt in der Reihe des Markus-Evangeliums, die Verse 27 bis 31, in denen wir da über die Verheißung Jesu, dass alle abfallen werden und dass Petrus Jesus dreimal verraten wird. Dass ihr gesehen habt, dass erst in dem Kontext diese Verse eigentlich aufleuchten und mehr sind als nur eine Aufforderung, wir sollen wachsam sein und die Warnung, Jesus nicht zu verraten. Das ist nicht die Botschaft. Darum geht's nicht in diesem Abschnitt. Und genau das ganze Zusammenhang, der ein Thema hat. Jesus verheißt, erklärt, was der neue Bund ist. Jesus erklärt sein Erlösungswerk. Er erklärt, was er für uns tun wird. Bevor er es tut, nimmt er die Jünger mit hinein und erklärt, was er ihnen durch sein Erlösungswerk schenken wird. eine ewige Erlösung, einen ewigen Bund, der auf Grundlage besserer Verheißung gestiftet ist. Er wird eine neue Beziehungsebene zwischen Mensch und Gott schaffen. Und das ist etwas, was in diesen Versen deutlich wird, was dieser neue Bund ist, was dieser neue Bund leistet und eben, was dieser neue Bund kostet. Die Verse, die Einsetzung des Abendmahls, da hat Jesus ihnen verheißen, es wird passieren, er wird sein sündloses, von der Welt, jedem Einfluss dieser Welt freie Leben als Opfer dahingeben für sie. Und er wird in diesem Kelch des Zorn Gottes, wird er einen neuen Bund für sie schließen. Und dieses Brot aßen alle und diesen Kelch tranken alle. Und alle, die Anteil an diesem neuen Bund hatten, von denen sprach er dann auf dem Fußmarsch zum Ölberg, dass alle diese von ihm abfallen werden. Und das ist der Zusammenhang. Alle, denen er diesen Bund angeboten hat, werden sich alle an ihm stoßen. Sie werden alle versündigen, werden alle sündigen und werden auch fallen. Und sogar die Fleißigsten unter ihnen werden das tun. Sogar die Eifrigsten werden das tun. Selbst Petrus wird es nicht durchhalten können. Sogar in der gleichen Nacht wird er sogar Jesus dreimal verleugnen. So, wenn sogar die Fleißigsten es nicht schaffen, wer kann es schaffen? Niemand. Und das muss der neue Bund leisten. Das muss der neue Bund aushalten. Und das führt uns zum nächsten Abschnitt. Und heute werden wir uns anschauen, was der Preis für diesen neuen Bund ist. Victor hat uns da wunderbar hineingenommen. Was ist dieser Preis für diesen neuen Bund? Wir werden sehen, was es Jesus gekostet hat, diesen neuen Bund für uns einzusetzen. Wir werden das heute uns miteinander anschauen. Und wir werden sehen, warum es diesen neuen Bund oder diesen Preis braucht. Wir werden sehen, warum die Jünger nicht in der Lage waren, alle über diese Nacht hinaus Jesus treu zu bleiben. Das werden wir auch sehen. Warum braucht es diese Erlösung? Die Schwachheit wird deutlich. So werden wir nicht nur den Preis des neuen Bundes sehen, so werden wir auch das Problem von uns Menschen sehen, nämlich Fleisch. Unser Fleisch. Und in dieser Weise wollen wir diese Verse lesen und da hineinschauen. Ich habe mir überlegt, wirklich viele Gedanken gemacht, wie führe ich euch durch diese Verse in dieser Komplexität, in dieser Tiefe, wie führe ich euch da hindurch, ohne dass wir etwas übersehen. Bei diesen Versen habe ich das Gefühl, man darf nicht zu schnell wegschauen. Angst, etwas zu übersehen, was wichtig ist zum Verständnis dafür. Und ich habe mich für eine dreifache Gliederung entschieden. Nicht, weil es so einfach ist, die dreifache Gliederung, und weil so viele Prediger es gerne tun, sondern weil es einfach diesem Text gerecht würde und weil es dem ganzen Markus-Evangelium gerecht würde. Die Zahl 3 spielt Markus-Evangelium eine wichtige Rolle, eine wesentliche Rolle. Nur nebenbei, ähnlich wie die Zahl 7 und der Offenbarung. So finden wir in Markus-Evangelium immer wieder in dieser Dreierzahl die Art und Weise, wie er das Evangelium entfaltet. Wenn er Gleichnisse bringt, dann bringt er gleich. Wenn er Beispiele bringt, dann bringt er 3 Beispiele. Wenn er Wunder bringt, dann bringt er 3 Wunder. Immer in dieser Zahl. Wir verstehen, warum die Zahl 3 ist bei Markus hier eine große Rolle spielt, weil die Zahl 3 den Willen Gottes widerspiegelt, Gott selbst widerspiegelt. Hier, was passiert, ist der Wille Gottes. Das ganze Evangelium ist der Wille Gottes. Da widerspiegelt sich, da offenbart sich, in all diesem offenbart sich der Wille Gottes. Wir haben dreifaches Verleugnen von Petrus. Wir haben einen Rhythmus des Sterben Jesus in 3x3 Stunden. Wir haben die 3 Tage nach der Auferstehung. Und es gibt noch viel, viel mehr Dinge. Und wir haben einen dreifachen Zyklus, Gebetszyklus Jesu in diesem Garten. Nur Markus überliefert uns das, obwohl Matthäus, Markus, Lukas und Johannes alle von diesem Ereignis in Gethsemane sprechen, überliefert uns nur Markus, dass Jesus 3-mal das getan hat, was er da getan hat. Nämlich nur Markus überliefert diesen dreifachen Gebetszyklus hier. Und so möchte ich euch anhand 3 wichtigen Aspekten unseren Herrn Jesus hier vorstellen, in diesem Sinne zeigen, was es ihn gekostet hat. An 3 Aspekten, die unser Text uns hier hineinnimmt in die Tiefe, des Ringen Jesus möchte ich euch zeigen. Das erste ist die Angst des Herrn. Müssen wir uns anschauen. Wenn wir uns über den Preis des neuen Bundes bewusst werden müssen, müssen wir uns die Angst des Herrn anschauen. Allein das ist für sich schon eine Tiefe. Zweitens, wir werden sehen das Ringen des Herrn. Und drittens, wir werden sehen die Unterwerfung des Herrn. In dieser Weise werden wir uns die Verse anschauen und ich hoffe, durch diese Marker oder durch diese Tore da hineinschauen und in den drei Abschnitten diesen Text anschauen. Ich habe wirklich ein großes Anliegen, es in einer Predigt zu schaffen. Aber ich habe hier so viele Blätter. Und wie gesagt, je mehr ich drüber gehe, umso mehr dachte ich, ich würde so gern das am Stück predigen, um euch am Stück diesen Gedankengang zu entwickeln. Aber es steckt so viel, dass ich fürchte, es nicht in einer Predigt zu schaffen. So, darum habe ich so gebeten, Herr, wie viel darf ich euch geben? Wie viel darf ich heute weiter von dem geben? Wir werden sehen. Ich bin selbst wirklich gespannt. Ich bin selbst auf diese Predigt gespannt. Seit heute Nacht bin ich sehr gespannt, was wird der Herr uns da geben wollen. Also schauen wir uns die Angst des Herrn, das Ringen des Herrn und die Unterwerfung des Herrn an. Welche Verse das ist, werdet ihr gleich sehen. Die Angst des Herrn als erstens, das sind die Verse 32 bis 34. Ich möchte sie euch nochmal vor Augen führen. Und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane und spricht zu ihnen, seinen Jüngern, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt, ungeängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis zu dem Tod. Bleibt hier und wacht. Das ist die Angst des Herrn. Gewaltige Verse, gewaltige Aussagen. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal und ob überhaupt du dich damit auseinandergesetzt hast, darüber nachgedacht hast, ob Jesus Angst hatte. Und welche Angst er hatte und was ist diese Angst gewesen, die Jesus hatte. Also, gehen wir hinein, Vers 32, und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane. Vers 32 ist natürlich angeknüpft an Vers 36, nachdem Jesus Christus das Passamahl mit seinen Jüngern genommen hatte, das letzte Passamahl, und somit dieses Fest erfüllt hatte und ab da eine neue Ordnung eingeführt hatte, nämlich das Abendmahl als das Herrenmahl in all den Formulierungen, die wir kennengelernt haben, und nahm er seine 11 Jünger mit und ging dann zum Ölberg. Das ist Vers 36. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Unterwegs hat er ihnen verheißen, hat er ihnen prophezeit, dass sie alle sich an ihm stoßen werden. Und Vers 32, sie sind jetzt nun angekommen. Die sind jetzt an diesem Ölberg angekommen und eben 32. Und sie kommen an ein Gut. Man kann das übersetzen an einen Garten. Sie kommen in einen Garten und der Gethsemane heißt. Das ist für mich ein Name oder ein Abschnitt, der mich schon seit Jugend auf faszinierte. Eins der ersten Lieder, die ich zu meiner Bandzeit geschrieben habe, war über dieses Ereignis, über Gethsemane. Das hat mich schon immer fasziniert. Und allein dieser Name, Gethsemane. Damals wusste ich noch nicht, dass das einfach Ölpresse heißt. Ja, das ist Gethsemane. Gethsemane heißt Ölpresse. Es war ein Garten an dem Olivenhang, an Olivenhain. Viele Bewohner Jerusalems, die Stadt war voll, da gab es keinen Platz für Garten. Und gemäß unserer deutschen Tradition haben wir ein Schrebergärtchen. So haben sie Garten gehabt, eben gegenüberliegend an diesem Ölberg. Und dann haben sie ihre Olivenbäume dort angepflanzt und Olivenöl gewonnen. Mögt ihr Olivenöl? Ja, ich auch, ja. Also gibt Gutes und sehr Gutes. Und da wurde Olivenöl gewonnen. Meistens hat es eine Grotte gehabt oder einen Unterstand, so da, wo auch dann die Olivenpresse drin war. Und so diese Gethsemane bedeutet Ölpresse. Interessant ist, dass da, wo unter Druck die Oliven gepresst wurden und das Öl rauskam, hat Jesus unter dem Druck, den seelischen Druck, Blut mit Schweiß geschwitzt, dass sie auf den Boden dann fielen. Das, was da in diesem Garten dann passierte. Jesus verbrachte viel Zeit an diesem Ort. Es war einer seiner Lieblingsorte. Und das lesen wir in Johannes 18, 1 bis 2, Lukas 22, ab Vers 39, müssen wir jetzt nicht aufschlagen. Da heißt es, und nach seiner Gewohnheit ging er dahin. So, und dann wird uns beschrieben, wie er Jesus, dass er in diesen Garten ging. Und dann immer wieder gesagt, nach seiner Gewohnheit. Warum ist das für uns wichtig? Das war der Grund, warum Judas genau wusste, wo Jesus sich befand. Warum? Jesus war sehr oft an diesem Ort und hat viel Zeit dafür da verbracht. Warum hat er das getan? Dieser Garten war weit weg genug von dem Trubel der Stadt, von dem Trubel der Menschen. Und so konnte er sich da zurückziehen, konnte diesem Trubel entfliehen, aber er war groß genug, damit er sich auch von den Jüngern entfernen konnte und wirklich allein mit seinem Vater sein konnte. Also dieser Garten war groß genug, dass er die Jünger hat an dem Eingang sitzen lassen oder und sagt, jetzt ich gehe mal weiter. Und er ging weiter in diesen Garten hinein und hatte seine Privatsphäre, hatte seine Ruhe und konnte die Zeit mit seinem Vater haben im Gebet. So, das war ein guter Garten. Wem dieser Garten gehört hatte, keine Ahnung. Und das ist wiederum eine interessante Begebenheit in der Schrift. Wie viele Menschen kennen wir in der Schrift, die Jesus etwas Gutes getan haben mit Namen? Dass Jesus sogar sagt, dein Name wird verkündigt werden bis heute, weil die Frau Jesus die Füße gesalbt hat, richtig? Und von wie vielen Menschen Jesus etwas Gutes getan haben, wissen wir nicht. Wir kennen nicht ihre Namen. Es gibt einige. Und dieser Mann, der wahrscheinlich, oder Familie, dieser Mensch, will ich so sagen, dieser Mensch, dem der Garten gehörte, wir wissen nicht, wer er ist, wir wissen nicht, wie er heißt, genauso wenig wir wissen, wem der Esel gehörte, auf den Jesus hineinritt, genauso wenig wir wissen, wem das Obergemach gehörte, in dem Jesus das Passa aß. Jesus hat sich immer und immer wieder sich die Dinge geliehen. Interessant, oder? Er hat sie sich geliehen. Der König der Könige, der Herr der Herren, der Schöpfer der Welt, denn das Seine kommt, besitzt nichts, hat nichts und muss es sich ständig leihen, muss sich das ständig nehmen. Warum? Er lebt in einer absoluten Abhängigkeit vom Vater. Er lebt in einer absoluten Abhängigkeit vom Vater. Alles empfängt er von ihm und Menschen geben ihm. Und so hat dieser, sage ich mal, gute Mann, der im Himmel mit Sicherheit einen großen Lohn empfangen wird, Jesus auch diesen Garten zur Verfügung gestellt, dass wenn er die Zeit bräuchte, sich zurückzuziehen, auch diese hier haben würde. Bevor wir weitergehen, liebe Geschwister, dürfen wir den ganz großen Kontext der Bibel hier nicht aus den Augen verlieren. Jesus Christus, der zweite Mensch. Jesus Christus, der zweite Adam. Warum kam er in diese Welt? Weil der erste Mensch, der erste Adam, versagt hatte. Wo hat er versagt? In einem Garten. So, der erste Mensch fiel, als Gott ihm seinen Willen offenbarte. Und er stellte sich nicht unter den Willen Gottes, brach den Willen Gottes und brachte dieser Menschheit den Tod. Er brachte die Sünde in die Welt und die Sünde ist zu allen Menschen hindurchgedrungen. Und so ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen. Jesus, der zweite Adam, der zweite Mensch, wer das nachlesen möchte, Römer Kapitel 5, entfaltet Paulus diese Wahrheit sehr intensiv. Jesus, der zweite Mensch, erringten ebenfalls in einem Garten, stellt sich unter den Willen Gottes und besiegt den Tod, besiegt die Sünde und bringt allen, die ihm gehören, das Leben. So beides findet in einem Garten statt. Der Fall des ersten Menschen, der Auslöser des Menschen und was dann an Katastrophen folgte, begann in diesem einen Garten, Garten Eden. Den Sieg, den Jesus errungen hat am Kreuz, war nun die Konsequenz von dem, was hier im Garten Eden passierte. Hier war die Grundlage des Sieges gelegt. Hier hat er den Sieg errungen. Am Kreuz hat er ihn nur vollzogen. Den Weg, er denn dahin ging, war nur die logische Konsequenz dessen, was hier im Garten Gethsemane passierte. Darum ist dieser Text und das, was hier geschieht, so entscheidend, dass es Weichen stellt. Letztendlich, das ist die Grundlage für dein und meine Erlösung. Das müssen wir verstehen, um die Erlösung und den neuen Bund zu verstehen, was hier passierte. Das ist so entscheidend. Hier hat Jesus Christus dein und mein Bund errungen. In diesem Garten. Herrlicherweise. Dieser Sieg wird uns in den ewigen Garten bringen, richtig? In den ewigen Garten Eden, ins ewige Paradies. So vom Garten zum Garten und in dazwischen steht Gethsemane, ein Garten. Das ist der große biblische Kontext, in dem sich dieser Heilsplan Gottes entfaltet, damit wir auch verstehen, was da geschah. Da geschah eine Versuchung, da geschah ein Kampf um Leben und Tod. Ein Kampf um Sünde und Heiligkeit, ein Kampf um den Willen Gottes, das geschah hier an diesem Ort. So, hier kämpfte Jesus gegen den Satan. Was dieser Kampf bedeutete, was er war, das werden wir sehen. Ich hoffe heute, doch, ich bemühe mich. Also, und sie kommen ein Gut mit Namen Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Er nimmt die Jünger mit. Jesus selbst sagt, warum er diesen Ort aufgesucht hatte, warum er zu diesem Ort jetzt gegangen ist. Er sagt, bis ich gebetet habe. Er wollte beten. Es war die letzte Gelegenheit. Es war die letzte Gelegenheit, die Nähe zum Vater in dieser Art und Weise zu suchen. Es war die letzte Gelegenheit, die Kraft vom Vater zu bekommen. Es war die letzte Gelegenheit, bei ihm um Hilfe zu rufen. In dieser Not, die Jesus empfand, in dieser Schwere, die er empfand, war das die letzte Gelegenheit, zum Vater zu gehen. Er suchte die Nähe zu seinem Vater. Das ist, was hier passiert. Jesus sucht die Nähe zu seinem Vater. Er braucht Stärkung, er braucht Ausrichtung, er braucht Ermutigung. Im Angesicht dieses des Furchteinflößenden, was auf ihn wartet. So, er geht zu seinem Vater, er flieht zu seinem Vater. Je tiefer er in den Garten hineinging, umso mehr war er allein. Einer von denen blieb in Jerusalem zurück, Judas, hat gerade mit einer riesen Horde zusammengetrommelt, um Jesus gefangen zu nehmen. 8 weitere ließ Jesus am Eingang des Garten Gethsemane übrig. 3 weitere nahm er mit und ging mit ihnen dann tiefer in den Garten hinein. Warum nimmt er diese 3? Wir lesen, und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr betrübt und geängstigt zu werden und spricht zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Also er nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. 8 bleiben, 3 sind noch übrig. Je tiefer Jesus in den Garten hineinging, umso mehr war er allein. Aber die Frage ist, warum nimmt er diese 3 mit? Ich sage so, das sind die 3 üblichen Verdächtigen. Richtig? Kennt ihr die üblichen Verdächtigen? Nee, wisst ihr nicht, was ich meine? Warum diese 3? Warum nimmt Jesus diese 3 mit? Zu einem waren die die Ersten, die mit Jesus von Anfang an dabei waren. Diese 3 waren die eigentlich Johannes dem Täufer nachgefolgt sind. Und als sie Jesus gesehen haben und Johannes der Täufer gesagt, sieh, das Lamm Gottes, waren die Ersten, die dann Johannes verlassen haben und Jesus nachgefolgt sind. Die sind ihm hinterhergerannt. Sie sind bei ihm geblieben. Von Anfang an waren sie dabei. Und sie waren nicht nur von Anfang an dabei. Jesus gab ihnen auch immer wieder besondere Privilegien. Ihr erinnert euch, als auf dem Berg der Verklärung, wer durfte dabei sein? Das waren die 3. Als die Tochter von Jairus Jesus aus dem Toten auferweckt wurde, wer waren dabei? Die 3. Immer und immer wieder hatten diese privilegierte Stellung und dass Jesus sie zu solchen besonderen Momenten immer mitgenommen hat. Warum hat er das getan? Weil sie so besonders waren? Nein, sie waren die Anführer dieser Apostel. Sie waren die Gestalten, die von Anfang an dabei waren. Und das waren die gewisserweise die Säulen sein sollten. Auch die Säulen später werden würden, der Gemeinde. Warum nahm Jesus sie immer wieder mit? Sie waren die Leiter. Sie waren die vorangegangen sind. Und sie sollten, und jetzt, warum hat er sie mit hineingenommen? Sie sollten diesen Gebetskampf mitbekommen. Normalerweise nahm Jesus niemand mit. Deswegen finden wir so wenig in Informationen in den Evangelien über das Gebetsleben Jesu. Wir wissen, dass er viel gebetet hat, aber wir wissen nicht, was er gebetet hat. Das wissen wir nicht. Wir haben nur wenige überlieferte Gebete. Das eine ist, wo er sagt, wie man betet, das hohe priesterliche Gebet und hier. Aber hier an diesem Punkt, an dieser Stelle, in seiner intimsten und in seiner schwierigsten Zeit, in seiner intimsten und schwierigsten Stunde, hat Jesus diese 3 mitgenommen. Und er hat sie weit genug mitgenommen, dass sie es mitbekommen sollten. Dass sie sehen könnten, dass sie hören konnten, was da eigentlich geschah. Obwohl er eigentlich für sich mit dem Vater allein sein wollte und diese Intimität brauchte, um Kraft und Stärkung zu bekommen, erlaubt er ihnen, das erste Mal in dieser Weise bei so einem Ereignis dabei zu sein. Sie sollten es hören, was jetzt passiert. Sie sollten es sehen, was da passiert. Warum? Was war ihre Aufgabe? Was sollte geschehen, nachdem Jesus auferstanden ist? Sie sollten hinausgehen und Zeugen von diesen Dingen sein. Das war ein Kennzeichen der Apostel, Zeugen von diesen Dingen. Und dieses Zeugnis sollten sie ablegen. Sie sollten davon reden, was hat es Jesus gekostet? Was war der Preis für den neuen Bund? Jesus erlaubte ihnen einen Einblick in sein Ringen. Er nahm sie mit hinein. Sie sollten es sehen. Aber das ist nicht der einzigste Grund. Der erste Grund, ja, sie sollen Zeugen sein. Aber das ist nicht der einzigste Grund. Der zweite Grund ist ein weit nüchterner Grund. Der zweite Grund, warum er sie mitgenommen hat, diese drei hielten sich für Helden. Diese drei waren die, die immer gesagt haben, wir sind die Besten. Diese drei waren immer die, die darüber gestritten haben, wer ist der Größte unter ihnen. Und wenn der Streit unter den Jüngern kam, dann blieben am Ende diese drei. Wart ihr immer von Anfang an dabei? Wir schon. Wart ihr bei der Auferstehung dabei? Nee, wir schon. Wart ihr bei dem Berg der Verklärung dabei? Nee, wir schon. Und sie waren so von sich selbst überzeugt. Jakobus und Johannes, was haben sie gemacht? Sie schickten ihre Mutter und sagten, Jesus, zu Rechten und zu Linken wollen wir sitzen. Macht das fest, bitte. Erinnert ihr euch, was Jesus sie fragte, als sie diese Bitte äußerten? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Was sagten sie? Ja, klar. Versteht ihr, warum Jesus sie mitgenommen hat? Sie hatten keine Ahnung, welchen Kelch Jesus trinken müsste. Sie hatten keine Ahnung, was es bedeutet, diesen Kelch zu trinken. Sie hatten Ambitionen, zu Rechten, zu Linken zu sitzen und die Ersten zu sein im Reich Gottes. Sie wollten herrschen. Sie wollten regieren. Sie wollten Einfluss haben. Und sie hatten keine Ahnung, was das für ein Preis kostet, das zu tun. Was es für ein Preis kostet, auf den Thron sich zu setzen. Könnt ihr den Kelch trinken? Ja, natürlich können wir trinken. Er sagt, ihr werdet ihn trinken. Dann nimmt er sie mit. Und darum Jakobus und Johannes. Er nimmt sie mit und sagt, und zeigt ihnen, wie teuer erkauft, wie viel Jesus es gekostet hatte, diesen Kelch zu nehmen. Vater, wenn es möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, hat er da gefleht. Und sie, wir trinken ihn. Also nimmt er sie mit. Er nimmt sie mit. Ihr denkt, ihr könnt trinken, kommt mit. Wen nimmt er noch mit? Petrus. Warum ihn? Was hat Petrus auf dem Weg noch zu Gethsemane gesagt? Jesus, wenn alle sich an dir stoßen werden, ich? Niemals. Voller Überzeugung hat er bekundet, er wird nicht von Jesus abfallen. Sie haben alle dann eingestimmt in diesen Schwur, in diese Treueformel. Nein, wir nicht, wir bleiben bei dir. Sie waren fest davon überzeugt, für Jesus alles geben zu würden, für Jesus, mit Jesus den ganzen Weg gehen zu können, alles für Jesus tun zu müssen. Und was ist mit ihnen dann passiert? Diese drei Helden, die drei Eifrigsten, die drei Besten, die drei Ersten der Nachfolger Jesu, wie haben sie sich geschlagen? Wie haben sie sich geschlagen? Schaut mal, als Jesus sie mitnimmt, was passiert mit denen? Kämpfen sie mit Jesus? Wachen sie mit Jesus? Beten sie mit Jesus? Sie schlafen. Versteht ihr, was ich meine? Nochmal, die Lektion ist nicht, oh nein, wir dürfen nicht schlafen. Dazu kommen wir noch. Die Lektion ist, wenn diese drei Besten es nicht einmal geschafft haben, eine Stunde mit Jesus zu wachen, wie kriegen wir es hin? Wie kriegen wir es hin? Wenn die drei Eifrigsten, die von Anfang an bei Jesus dabei waren, nicht eine Stunde in der Lage sind zu wachen, wie meinen wir können es hinkriegen? Jesus nimmt also diese drei mit. Sie sollen es mitbekommen und davon Zeugnis geben. Er nimmt sie mit und dann beginnt's. Und das ist, warum ich es überschrieben habe, die Angst des Herrn. Jetzt beginnen wir in die Tiefen des Wesens und der Erfahrung Jesu hineinzuschauen. Und ich weiß, dass wir nur an der Oberfläche hier kratzen werden. Denn wer kann das verstehen, erfassen, was Jesus da jetzt durchmachte? was da beschrieben wird. Wer kann es nachfühlen? Je näher die Stunde kam, umso mehr kam die Schwere über unseren Herrn Jesus Christus. Je näher es kam, und es waren nur noch 3 Stunden, bis es losgehen würde. Wir sind ungefähr hier an diesem Punkt, um Mitternacht. Mitternacht sind sie ungefähr in Gethsemane angekommen. 3 Stunden später würde Judas mit dieser Riesenrotte kommen und ihn gefangen nehmen. Und Jesus weiß es, die Stunde ist da. Er weiß es, jetzt kommt sie. Jetzt wird er den Kelch trinken, er weiß es. Und je näher diese Stunde kommt, umso größer kommt eine Schwere über ihn. Ich würde sagen, kommt wie eine Depression über ihn. Eine Last auf die Seele, die keiner von uns beschreiben kann, ertragen könnte und erfahren hat. Stell dir in deinem Leben die größte Angstsituation, die du hattest. Hattest du mal so eine Angstsituation, wo du vielleicht sogar geschwitzt hast? Nicht aus Wärme, sondern aus Angst. Keine Ahnung, welche Angstsituation du in deinem Leben multiplizier sie mal 100. Und du wirst immer noch nicht in die Nähe dessen kommen, was Jesus da erlebt hatte. Deswegen sage ich, wir haben keine Ahnung, was gefühlsmäßig bei Jesus in dieser Situation passierte, als die Angst über ihn kam. Markus schreibt, und anfing sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Interessant, anfing. Hatte Jesus vorher keine Angst. Ab diesem Moment heißt es, ab diesem Moment fing er an, bestürzt und geängstigt zu werden. Und zu sagen, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Ab diesem Moment ging's los. Hatte Jesus vorher keine Angst. Liebe Geschwister, ich bin mir sicher, ihr kennt das, ich muss kurz schauen, dass ich nicht zu, ja, hier, ich habe es zu schnell geblättert. Hatte Jesus vorher keine Angst? Hatte vorher keine Schwere? Interessanterweise doch wird uns in allen Evangelien keine Stelle davon geschrieben, dass Jesus gelacht hat, oder? Kennt ihr eine Stelle, wo es heißt, und er lachte fröhlich. Und er sagte uns, meine Seele ist glücklich bis zum Leben. Wir haben in den Evangelien keinen Bericht über einen fröhlichen, lachenden Jesus. Haben wir nicht. Bedeutet das, dass Jesus nie gelacht hat? Nein, bedeutet es nicht. Aber es wird uns nicht überliefert. Und aus einem Grund. Als Jesus Mensch wurde und diese Welt kam, der Heilige Gott wurde Mensch, nahm die Sündgestalt an. Glaubt ihr, das war zum Lachen? Das war ein Spaß? Das, was er durchlebte, durchmachte, als der Heilige Gott auf Erden, war das ein Spaß? Definitiv nicht. Ein Mann mit Leiden und Schmerzen, vertraut heißt in Jesaja, richtig? Einer, der Trauer kannte, einer, der Leid kannte, einer, der sehr damit vertraut war. Das machte sein Leben aus. Denn er lebte unter den Toten. Er sah jeden Tag, wie viele Kranke musste er heilen, wie viele Dämonen musste er befreien. Was glaubt ihr, wie viel Not begegnet in jedem Tag? Ich komme an meine Grenzen der Seelsorge, wenn ich mir bestimmte Termine in der Woche mache und mir die Last der Menschen anhöre. Wie viel Leid muss er erfahren, wenn alle zu ihm kamen? Das ist kein Spaß, keine Freude. Das ist Leidenskampf, das ist Trauer. Das ist hart, was Jesus da erfährt. Und trotzdem heißt hier, fing er an, bestürzt zu werden. Ich möchte euch das in einem Bild erklären. Es gibt einen Menschen, der hat eine Krankheit. Und die Ärzte sagen, es reicht, wenn du dich in 3 Jahren operieren lässt. Soweit ist noch alles gut, aber spätestens in 3 Jahren müssen wir diese OP machen. Okay? Könnt ihr euch so einen Fall vorstellen? Welche Krankheit auch immer. Und man weiß, okay, und man ist schon beängstigt. Man weiß, man hat diese Krankheit. Aber man weiß, okay, in 3 Jahren steht die OP an und dann wird's gut werden. Und mit diesem Wissen, okay, ich hab's, es ist schwer, ist man traurig und man leidet drunter, aber nicht in der Art und Weise, dass man nicht lebt. Man findet sich damit ab, okay, in 3 Jahren kommt eine OP. Und so lebt man, man arrangiert sich mit diesem Leiden, man lebt 3 Jahre. Aber je näher dieser Termin, der feststeht, kommt, wie wird's einem gehen? Und jetzt stellt euch vor, 3 Stunden vor der OP, wie wird's euch dann gehen? Auf einmal beginnt man zu zweifeln. Man hat sich 3 Jahre gesagt, das schaffe ich, das wird gut werden, das wird schon alles gut gehen und die Ärzte wissen, was sie tun, richtig? Und so 3 Stunden davor, 1 Stunde davor, 3 Minuten davor, Panik, Angst, Zweifel. Das ist, was hier passiert. Jesus wusste ganz genau, was auf ihn kommt. Er wusste, er hat es doch immer wieder gesagt, leiden, sterben, auferstehen, richtig? Es ist nicht so, dass er nicht wusste, was kam. Aber jetzt war es 3 Stunden davor. Und jetzt spürt er die ganze Wucht dieser Realität. Die stürzte auf ihn ein. Die ganze Wucht dessen, was passieren sollte. Dann heißt es, fing er an, was? Bestürzt zu werden. Das ist ein interessantes Wort, das wir hier haben, bestürzt zu werden. Kommt von stürzen. Aber was meint dieses Wort? Bestürzung beschreibt einen Zustand, der aufgrund von etwas Unerwarteten und Unangenehmen und außerhalb der Gewohnheit liegt und ein Erschrecken auslöst. Das musste ich mir aufschreiben, damit ich das so sagen kann. Bestürzung ist ein Zustand, in den man hineinkommt, weil etwas Unerwartetes passiert, weil etwas Ungewohntes passiert. Etwas passiert mit einem, das kannte man nicht vorher. Und darum wird man bestürzt. Man kann auch übersetzen, fassungslos. Wir können sagen, und Jesus fing an, fassungslos zu werden. Er wurde von den Gefühlen, die er da empfand, so überwältigt. Er wurde von der Angst, die er da empfand, so überwältigt, dass er fassungslos darüber wurde. Er konnte es nicht verstehen, warum macht das mit ihm so das, was es mit ihm macht? Warum hat, nein, er war fassungslos, dass die Angst ihn so lähmte, dass die Angst ihn so plagte. Er war fassungslos über seinen Zustand. Er fing an, bestürzt zu werden, das heißt, es steigert sich. Er fing an, das zu spüren. Er fing an, Angst zu spüren. Interessant ist das, und jetzt geht mit mir diesen Gedanken, deswegen sagte ich, heute könnte es sein, das könnte komplex sein, wenn wir jetzt darüber nachdenken. Könnte schwierig sein. Bemüht euch, so viel euer Verstand Gott zu geben, dass er es erleuchtet. Bestürzung bedeutet, einem Gefühl ausgesetzt zu werden, das man vorher nicht kannte. Einer Gewohnheit zu erleben, die man vorher nicht kannte. Was kannte Jesus nicht? Welche Gewohnheit hat er vorher nicht? Was hat er vorher in dieser Weise nie erlebt, dass er jetzt gleich erlebt, dass ihn in so einen Zustand bringt? Was hat in ihm diese Bestürzung ausgelöst? Was hat in ihm eine Angst ausgelöst? Was stand ihm bevor, was er noch nie kannte und eben diesen Zustand bei ihm auslöste? Angst heißt das. Er wurde bestürzt und geängstigt. Wir können sagen, er war fassungslos darüber, dass er Angst hatte. Unser Herr Jesus? Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Er äußert jetzt die Jünger, er nimmt sie mit in diese Gefühlswelt mit hinein. Müsste er nicht. Aber liebe Geschwister, den Zustand, den die Jünger jetzt, diese 3, Jesus an diesem Moment erlebten, haben sie noch nie so gesehen. So wie sie Jesus hier gesehen haben, haben sie Jesus noch nie erlebt. Jesus geängstigt, Jesus bestürzt und dann sagt er noch, meine Seele ist bestürzt bis zum Tod. Der Lukas, der auch eins von den Evangelien geschrieben hat, war ein Arzt, Begleiter von Paulus und er war sehr interessiert an solchen medizinischen Dingen. Und er beschreibt diesen Zustand, und das kennt ihr wahrscheinlich, wie äußerte sich bei Jesus dieser Angstzustand? Jesus schwitzte Blut. In Lukas 22, 44, wenn ihr es nachlesen wollt, heißt es, dass er Jesus in Angst war und Schweiß und große Blutstropfen auf die Erde fielen. So beschreibt der Arzt diese Situation. Und das, was Jesus da erlebt hat, dieses Phänomen ist bekannt. Das kennt man unter dem Begriff, jetzt muss ich es richtig aussprechen. Ich habe es mir voll oft aufgesagt und es klang gut, aber Hemhidrose heißt das. Eigentlich aus lateinischen Begriffen zusammengesetzt heißt Blutschweiß. Der Prozess ist der, dass der Mensch, wenn er eine innere Anspannung oder einen inneren Angstzustand in dem Maße kommt, dass die Hautäderchen platzen und durch die Hautporen rauskommen, zusammen mit dem Angstschweiß. Und dann vermischt sich Schweiß mit Blut. Das heißt, so eine innere Anspannung, es gibt sogar so eine Krankheit, dass Menschen unter so einer Krankheit leiden, die schwitzen Blut. So, es gibt eine Krankheit, das heißt genetisch bedingt, aber es gibt auch etwas, und das können selbst die Mediziner sich nicht erklären, wieso da Blut dann kommt, ist, dass so eine innere Zerrissenheit entsteht, dass der Körper kollabiert, kann man sagen. Könnt ihr das vorstellen? Das ist die Seelennot, die Jesus erlebt hat. Innerlich so eine Zerrissenheit, so ein Angstgefühl, dass der Körper kollabiert. Die Äderchen platzen, er schwitzt und nicht nur ein bisschen. Es fällt auf den Boden. Ich habe mir gedacht, wahrscheinlich seine Kleider, die waren schon voll blutig, bevor er geschlagen wurde. Ich dachte, genau das heißt, er hat sein Blut für uns vergossen. Da hat er sein Blut für uns vergossen. Was für eine Seelennot hat Jesus da gehabt? Wenn er sagt, meine Seele, meine Nefesh, drückt das Bedürftige des Menschen aus. Er sagt, seine Bedürftigkeit, sein Leben, und das ist es, mein Leben ist betrübt bis zum Tod. Wisst ihr, was Jesus damit sagt? Ich bin kurz davor zu sterben. Liebe Geschwister, seine Depression in dieser Situation war in dem Maße stark, dass er die Befürchtung hatte, ich sterbe. Das war nicht nur ein Angstzustand, das war nicht eine Panikattacke. Sein Körper machte nicht mehr mit. Das ist die Situation, in der er steckt. So haben die Jünger ihn noch nie gesehen. So haben sie ihn noch nie gesehen. Der Körper kollabierte. Doch die Frage, und jetzt kommen wir zum Kern, wir stoßen vor, warum hat er so viel Angst? Vor was hat er denn Angst? Was löst das bei ihm aus? Liebe Geschwister, hat er Angst vor dem Spott und Hohn der Hohepriester und des Volkes? Das hat er schon mehrmals erlebt. Hat er Angst vor der Geißelung, vor den Peitschehieben? Hat er Angst vor den körperlichen Leiden, die er dann erleben wird? Hat er Angst vor dem Tod, den er dann schmecken wird? Vor was hat er Angst? Welche Erfahrung hat er in dieser Weise noch nicht erlebt, dass ihm dieser Angstschweiß, Blutschweiß auf die Stirn oder heraustrat? Ich will an dieser Stelle Folgendes sagen. Liebe Geschwister, ich will nicht das körperliche Leiden und den körperlichen Schmerz Jesu klein machen. Mit Sicherheit erlebte er große körperliche Qual, als die Dornen sich in sein Kopfhaut bohrten, als die Peitschenhiebe seine Haut aufplatzten, als die Nägel seine Sehnen und sein Fleisch durchbohrten, als seine Lungen kollabierten, weil er nicht atmen konnte, sein Blutkreislauf zusammenbrach und er durstete. Mit Sicherheit war das furchtbare Qualen. Ein Mann mit Leiden und Schmerzen vertraut. Und ich will das nicht kleinreden. Aber ist das die Angst gewesen? Hat Jesus das in so einen Zusammenbruch geführt? Nein. Denn er selbst hat den Jüngern gesagt, habt keine Angst vor Menschen, die euer Leiber töten können. Habt Angst vor wem? Vom himmlischen Vater, von Gott im Himmel, der euch eure Seelen verderben vermag. Das ist die Furcht. Nicht die körperliche Leiden, so schlimm sie auch waren. Die Furcht ist nicht von denen, die sein Leib töten. Die Furcht ist von dem, der was mit seiner Seele vermag zu tun. Vor Gott. Welche Erfahrung hat Jesus noch nicht gemacht, die ihm jetzt so präsent stand und er wusste, in 3 Stunden geht's los, ich werde diese Erfahrung machen. Von welcher Erfahrung hat er so eine große Angst gehabt? Hier ist die Tiefe des Evangeliums und der Preis, den Jesus für unseren Bund gezahlt hat. Das wird uns ab Vers 35 bis 40 erklärt. Und eigentlich müsste ich jetzt sagen, in der nächsten Predigt, gell? Lest mir mit mir noch Vers 34. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Warum sagt er das? In Parallelstellen heißt, wacht mit mir. Er bittet, wacht mit mir. So, also bevor er jetzt geht und diesen Kampf auskämpft, sagt er diesen 3 und übrigens den anderen 8 auch, das wird auch in Parallelberichten deutlich, das hat er nicht nur den 3 Jüngern gesagt. Er sagt, wacht mit mir. Betet, wacht mit mir. Er nimmt sie mit. Lukas sagt, ein Steinwurf entfernt. Also so, ich weiß nicht, wie weit ihr werfen könnt, aber man weiß, da ist der Stein gelandet. Jesus also nahm sie, sagte, setzt euch hin und jetzt wacht mit mir und geht ein Steinwurf entfernt, so dass sie ihn sehen konnten, auch hören konnten. Geht weit weg, geht weiter. Und jetzt, liebe Geschwister, das ist wichtig, diese 2 Dinge müssen wir verstehen, was hier passiert. Jetzt nimmt er die mit, die behaupteten, den Kelch trinken zu können. Jetzt nimmt er die mit, die behaupteten, bis in den Tod für ihn gehen zu wollen. Und er bittet, wacht mit mir 1 Stunde. 3 Stunden. Wacht mit mir. Bitte hilft mir. Und? Wie wird sich das zeigen? Können die Helden, können die großen Versprecher, können die ihn lieben und behaupten, alles für ihn zu tun, Kelch zu trinken, bis in den Tod zu gehen, können sie mit ihm? Mit ihm, ich betone, mit ihm zu wachen. Wenn sie nicht mal mit ihm wachen konnten, wie konnten sie ohne ihn sein? Wie? Würden sie mit ihm sein? Versteht ihr? Mit ihm, er ist da, da ist ja ein Steinwurf entfernt. Können sie mit ihm sein? Für ihn sein, das zu tun, was sie versprochen haben? Wie weit würde ihre Kraft reichen, wenn er denn nicht mehr da ist? Wacht mit mir, nehmt er sie mit hinein. Damit ich euch aber nicht in dieser Not jetzt hier am Sonntag lasse, gehe ich einen Schritt noch mit euch weiter, okay? Gehe ich einen Schritt weiter und wir gehen hinein in das Ringen des Herrn. Wir werden bis dahin heute gehen, dass wir uns das Ringen anschauen und dann erst später uns dann nächsten Sonntag, Gott sei Dank darf ich nächsten Sonntag hier schon weiter predigen, werden wir uns dann auch damit beschäftigen, was er mit den Jüngern dann besprach danach. Aber lasst uns heute vielleicht, es ist okay, wenn wir heute noch das Ringen anschauen, zumindest ein Teil davon. 2. Vers 35 bis 40 ist das Ringen des Herrn. Also wir haben uns die Angst des Herrn angeschaut und jetzt schauen wir uns das Ringen des Herrn an. Und da heißt es, und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde. Ich könnte pauschal über diese Verse gehen, aber hier ist jeder Satz so wichtig. Er ging ein wenig weiter, ein Steinwurf entfernt, sagt Lukas 22, Vers 41, und fiel auf die Erde. Hier haben wir nicht die Gebetshaltung Jesu in erster Linie vor Augen. Hier geht es nicht darum, ja, auf hinfallen vor Gott, in der Abhängigkeit, in Demut, absolut richtig. Aber das ist nicht, was uns hier gesagt wird. Wisst ihr, was hier passiert? Im wird buchstäblich der Boden unter den Füßen weggezogen. Das ist was. Er fällt zusammen. Hat noch den Jüngern gesagt, wacht mit mir, geht ein paar Schritte weiter und bricht zusammen. Das ist das Bild hier. Lukas sagt, fällt auf die Knie. Und wie gesagt, das ist nicht nur eine reine Gebetshaltung, sondern das ist sein Körper versagt. Er ist schwach. Voller Furcht und Zittern. Er hat keine Kraft mehr. Darum sucht er die Nähe zum Vater. Er will, er braucht Stärkung, er braucht Hilfe, er braucht Zuspruch. Und wisst ihr, wie das passiert? Schlag mit mir Hebräerbrief auf. Hebräerbrief Kapitel 5. Da wird uns der hohe Priesterdienst Jesu beschrieben. Und schaut mal, was Hebräerbrief ab Vers 7 uns sagt. Was für ein Zeugnis er ablegt. Liebe Geschwister, ein Zeugnis von dem, was wir gerade anschauen. Wenn ihr wissen wollt, wie Jesus jetzt da gebetet hat, liest mit mir diese Verse. Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen. Und jetzt mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod zu erretten kann. Das ist Gethsemane. Wie hat Jesus da gebetet? Was war es? Er brach zusammen und dann hat er gesagt, Papa, hilf. Der erste Zyklus ging eine Stunde, denn als Jesus zurückkam zu Petrus, sagt, bist du nicht mal in der Lage, eine Stunde mit mir zu wachen? Eine Stunde hat er nur gesagt, Papa, hilf. Hier heißt es mit Flehen und Bitten, mit Geschrei. Versteht ihr, warum die Jünger es gehört haben? Er hat nicht vor sich gemurmelt. Er hat geschrien. Mit Tränen. Er hat geweint. Das war kein so ein Kampf. Ja, okay, Vater, ich will es eigentlich nicht, aber gut, weil du es willst, dann machen wir es halt. Das war nicht, okay, ich bin ja Gott, das fällt mir leicht, das machen wir, das ziehen wir jetzt durch. Das war alles klar, ich weiß Bescheid, das machen wir jetzt. Das kostete ihn. Das ist der Preis für den neuen Bund. Mit Tränen, mit Flehen, mit Geschrei, mit viel Weinen hat er diesen Kampf gekämpft. Und was betet er? Markus gibt uns eine Zusammenfassung der ersten Stunde. Und die dann weiter, jeweils dreimal hat das stattgefunden. Was hat er gebetet? Jetzt eine Stunde, jetzt ein Gebet, wer viel. Markus macht uns eine Zusammenfassung. Was ist das Gebet? Lest mit mir Vers 35. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde und betete mit Flehen, mit Geschrei. Das sage ich jetzt vom Hebräerbrief. Und dann heißt es, dass wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Das ist die Zusammenfassung. Wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorübergehe. Hat Jesus gebeten, so ich neulich in einem Kommentar gelesen habe, war ein bisschen schockiert darüber. Jesus bat, dass diese Stunde schnell vorübergeht. Diese Stunde seines jetzt Kampfes im Gebet. Von welcher Stunde ist hier die Rede? Es ist nicht eine Stunde von der Zeitangabe, wie es später dann heißt, konntest du nicht eine Stunde mit mir ausharren. Sondern es ist die Stunde. Welche Stunde? Es ist die Stunde, in der der Wille Gottes geschehen wird. Im Vorfeld immer wieder konnten sie Jesus nicht töten, weil es heißt, denn seine Stunde war noch nicht. Jesus sagt zu seinen Brüdern, ich gehe noch nicht nach Jerusalem, das ist noch nicht meine Stunde. Die Stunde ist eine Beschreibung des Geschehens des Willen Gottes. Da passiert der Wille, da erfüllt sich der Wille des souveränen Gottes. Was bittet Jesus? Liebe Geschwister, denkt darüber nach. Jetzt wird's noch komplexer. Was bittet Jesus? Vater, wenn es möglich ist, lass diese Stunde an mir vorübergehen. Was hat Jesus gebeten? Vater, können wir das lassen? Vater, besteht die Möglichkeit, dass ich in diese Stunde nicht reinkomme? Mit Flehen, Bitten und Geschreien drehen. Vater, muss ich unbedingt da hinein? Können wir, schaut mal, bei dir ist doch möglich, dass wenn es möglich sei, die Stunde, Vater, gibt es eine Möglichkeit, dass ich nicht das alles durchmachen muss, was gleich auf mich zukommen wird? Jesus fragt den Vater, gibt es eine Möglichkeit, dass ich nicht den Kelch trinken muss? Wie? Wieso? Liebe Geschwister, wie kann Jesus den Vater bitten, den Kelch an ihm vorüberzugehen? Lies mir mit mir, Vers 36. Jetzt wird's konkreter. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Jesus sagt, Vater, dir ist doch alles möglich. Und weil dir alles möglich ist, nimm doch diesen Kelch weg von mir. Ich möchte euch die Frage stellen, wollte Jesus nicht für uns sterben? Hat Jesus sich das anders überlegt? Hatte Jesus Angst vom Sterben? Wollte Jesus doch nicht den Bund mit uns schließen? Hat er gezweifelt? Kritiker sagen, nicht Sohn Gottes, guck mal, ist ein Mensch. Fürchtet sich, hat Angst. Verstehen wir, was da steht? Verstehen wir die Tiefe des Evangeliums? Verstehen wir sein Ringen? Verstehen wir die Angst? Verstehen wir, was hat Jesus gekostet? Was hat es ihn gekostet? Wovor hat er Angst? Was bat er da eigentlich den Vater? Was war sein Gebet? Was ist die Stunde? Lest mit mir Vers 41 am Ende. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Das ist die Stunde. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Damit ich die Zeit nicht so arg überreize, Lukas Evangelium, Kapitel 22, Vers 53, sagt er dann, das ist die Stunde der Finsternis. Ich will es so zusammenfassen. Was ist diese Stunde? In welche Stunde wollte er nicht kommen? Vor welcher Stunde hat er sich so gefürchtet und den Vater gebeten, wenn es möglich ist, diese Stunde nicht stattfinden zu lassen? Vor welcher Stunde? Indem er aus dem Schutz des Vaters rauskommt. Indem der Vater ihn preisgibt. Indem der Vater ihn den Sündern übergibt, damit sie mit ihm machen können, was sie wollen. Indem er der Finsternis übergibt, dem Satan, dem Teufel, damit er mit ihm machen kann, was er will. Kannte Jesus diese Erfahrung? Wusste Jesus, was es bedeutet, von der Sünde geplagt zu werden? Wusste Jesus, was es bedeutet, der Macht der Sünde ausgesetzt zu sein? Der Finsternis? Schutzlos zu sein? Verkauft? Nee. Er kannte das nicht. Von Ewigkeit beim Vater, von Ewigkeit in der intimsten Beziehung. Schaut mal, was er sagt. Vater, aber Vater. Für jeden Juden ein Schock. Denn was Jesus sagt hier, aber lieber Papa. Könnt ihr euch vorstellen, Jesus kommt und sagt, Papi, heult. Ein Kind kommt zu euch und sagt, Papa, Papi, bitte, bitte hilf. Ich ertrage nicht, ich sterbe. Was würdet ihr machen? Was würdet ihr machen? Versteht ihr den Preis, den nicht nur der Sohn, sondern der Vater zahlte? Er sieht, wie sein Sohn leidet. Und er sagt, Papa, hilf. Und der Papa hilft aber nicht so. Können wir erfassen, wie tief das geht und was da wirklich eigentlich da stattgefunden hat? Vor was hatte Jesus erstmal Angst? Von der Wucht, der Sünde und der Schutzlosigkeit, der er gleich ausgesetzt sein wird. Und wenn er bittet, Vater, er sagt, nimm diesen Kelch von mir weg. Von welchem Kelch ist hier die Rede? Versteht ihr, wie der Kontext so wichtig ist? Er nahm den Kelch und sagte, das ist das Blut in meinem Bund, das für euch vergossen wird. Von diesem Kelch spricht Jesus hier. Und er sagt, nimm ihn weg. Ich will diesen Gedanken mit euch zu Ende gehen. Jetzt ist wirklich. Wisst ihr, was Jesus hier bittet? Jesus bittet nicht und sagt, Papa, gibt es einen anderen Weg, wie wir Menschen erlösen können? Das ist nicht die Bitte. Wenn er sagt, bei dir ist alles möglich, dann sagt er nicht, Vater, du könntest doch einen anderen Erlösungsweg schaffen. Denn es gibt keinen anderen Weg. Wenn es einen anderen Erlösungswerk geben würde, würde der Vater seinen Sohn in so eine Todesqual ausliefern? Definitiv nicht. Es gibt keinen anderen Weg. Weiß das Jesus nicht? Er weiß es. Jesus bittet nicht, Vater, such einen anderen Weg. Jesus bittet, Vater, stopp diesen Weg. Dir ist alles möglich. Du kannst es beenden, jetzt. Wisst ihr, was passieren würde, wenn der Vater jetzt diesen Weg stoppen würde? Kein neuer Bund. Keine Erlösung. Keine Rettung, keine Vergebung. Die Sünder, die Jünger, der Versagen, ihr Fall, es wäre Das wär's. Und jetzt überlegt man, was der Preis ist. Der Vater sieht seinen Sohn so leiden. Und der Sohn sagt, Papi, bitte hilf mir. Und der Vater sagt, das ist mein Wille. Nur so können wir Menschen retten. Nur so können wir einen Bund aufrichten. Nur so. Wie viel hat das dir gekostet? Wie hoch war der Preis? Hört mir aufmerksam zu, auch wenn es 1:05 ist. Hört mir aufmerksam zu. Wenn wir versucht werden, was ist unsere Versuchung? Wir kämpfen gegen unsere innersten Neigungen, richtig? Wir werden versucht. Die Sünde ist das Resultat aus unseren Gedanken und Wünschen und Begierden. Und wenn wir das gebären lassen, dann entsteht Sünde. Jakobus können wir lesen. Das heißt, die Sünde, die Versuchung ist darin, wir werden versucht, gegen den Willen Gottes zu handeln. Das ist Sünde. Hat Jesus eine innere Neigung gehabt, zu sündigen? Nein. Unser Kampf besteht darin, dieser Neigung nicht nachzugeben. Unser Kampf besteht darin, es fernzuhalten, sich dagegen zu stellen. Unser Kampf besteht darin, heilig zu bleiben, sündlos zu bleiben. Ist doch unser Kampf richtig? Gewinnen wir den? Was war der Kampf Jesu? War der Kampf Jesu, sündlos zu bleiben? Wenn wir das glauben, dann verstehen wir nicht, was Jesus hier tat. Wisst ihr, was war der Wille des Vaters? Unter welchen Willen musste er kämpfen? Was wollte der Vater und was wollte Jesus nicht? Wenn er sagt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, hat Jesus gesagt, Vater, mein Wille ist nicht zu sterben, dein Wille, ich muss sterben. Oh nein, das ist nicht der Kampf. Was wollte der Vater, was Jesus nicht konnte, aber es dann durchgerungen hat und gemacht hat? Jesus ist sündlos. Er ist heilig. Er ist gerecht. Er ist Gott. Was war der Wille des Vaters für Jesus? Er sollte zum Sündenbock gemacht werden. Der Wille des Vaters für Jesus war, auf ihn alle Schuld und Sünde zu laden, richtig? 2. Korinther Kapitel 5, denn er machte ihn zu Sünde. Jetzt überlegt mal mit mir, welche Erfahrung kannte Jesus nicht? Welche Erfahrung trieb ihm Angstschweiß und Blut auf die Stirn? Welche Erfahrung? Sünde auf sich zu nehmen. Seine Versuchung bestand nicht zu sündigen. Seine Versuchung bestand darin, Sünde anzunehmen. Nicht, dass er sündig wurde. Die Sünde aller Welt stellvertretend auf sich zu nehmen und zu sagen, ich rechne mich zu den Verbrechern. Der gerechte Gott, kann er Ungerechtigkeit ertragen? Der gerechte Gott, der heilige Gott, kann er Unheiligkeit ertragen? So viele Bibelstellen, Psalm 5, du hast Ungerechtigkeit, du hast den Götzendiener, du hast den Sünder und du wirst ihn vertilgen. Der ewige Gott kann doch nicht Sünde gut finden, der ewige Gott kann doch nicht Ungerechtigkeit, er kann doch nicht Widerspruch, Verbrechen, er kann doch das nicht gutheißen. Und jetzt sagt der Vater zum Sohn, nimm das an. Liebe Freunde, versteht ihr? Oder ist es zu komplex? Die Versuchung Jesu war, Vater, ich kann doch nicht die Sünden annehmen, ich bin doch heilig. Dein Wille, der Wille des Vaters ist doch nicht sündigen. Und jetzt muss er alles auf sich nehmen. Versteht ihr, was Jesus das gekostet hat? Was ihm gekostet hat, deine Sünden auf sich zu nehmen. Der heilige Gott nahm deine Sünden auf sich. Ich glaube, das hat er so, ja, okay, gib mal her. Kein Problem, ich nehme es für dich mit. Er weinte bitterlich darum, er schrie darum. Es hat ihn erschüttert in Mark und Bein, deine Sünden auf sich zu nehmen. Denn der keine Sünde kannte, hat ihn für Sünde gemacht. für uns zur Sünde gemacht. Das ist die Angst, die Jesus hatte. Vor dem fürchtet er sich, wenn Gott, der Vater, Jesus zur Sünde für mich macht. Ja, dieses Gefühl kannte er nicht. Und dann wusste er, was damit folgen würde. Wenn der Vater ihn so behandeln würde wie mich, Willi, dann bedeutet das Gottes Ferne. Dann bedeutet es Gottes Zorn. Dann bedeutet es keine Liebe. Versteht ihr? Der ewige Gemeinschaft, der liebende Vater mit dem, aber lieber Papa, und er weiß, in 3 Stunden wirst du mich behandeln, als ob ich Willi bin. Ich fürchte mich davor. Und wir, wie nehmen wir das auf? Was glauben wir, was Jesus da eigentlich für uns erkämpft hat? Wie gehen wir mit Sünde um? Wie leichtfertig? Ihnen hat es alles gekostet, diesen Bund mit uns zu schließen. Diesen Bund mit uns zu schließen. Ich hoffe, wir begreifen das. Und Gott gibt uns Gnade, dass wir verstehen, was der Kampf war. Was wollte Jesus nicht? Der Wille des Vaters. Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Welchen? Das Gericht Gottes. Warum? Der Wille des Vaters, Jesus, ich werde all den Sünden meiner, die ich liebe, werde ich auf dich laden. Und du musst dich freiwillig zu so einem Sünder erklären. Du musst dich freiwillig zu Sündern rechnen. Und ich werde dich so behandeln, wie ich Sünde behandle. Das ist der Wille des Vaters. Und jetzt ringt Jesus: Papa, gibt es eine Möglichkeit, dass ich nicht zu Sünde werde? Gibt es eine Möglichkeit, dass ich davor bewahrt werde, die Sünden zu nehmen? Ich hasse Sünde. Ich will nicht sündigen. Ich hasse Ungerechtigkeit. Ich hasse Widerspruch. Überlegt mal, jetzt geht Jesus. Ab dem Moment, wo der Judas kommt und ihn heuchelt, küsst. Ist das gut? Muss er ertragen. Ab dem Moment, wo sie ihn falsch beschuldigen, ist das gerecht? Muss er ertragen. An dem Moment, wo sie ihn ohne Grund töten, ist es recht. Und er schwieg wie ein Lamm zu Schlachtbahn. Er sagte nichts. Wisst ihr, was das ihnen gekostet hatte, nicht zu sagen? Es widersprach seiner Natur. Es widersprach seinem Wesen. Es widersprach seiner göttlichen Natur, Unrecht zu erdulden, Sünde zu erdulden, Widerspruch zu erdulden. Das widersprach seiner Natur. Das hat er im Garten Gethsemane erkämpft, dass er Kraft hatte, es auszuhalten bis zum Tod am Kreuz. Das hat er erkämpft. Nicht herabzusteigen und sagen, jetzt reicht's mir. Nicht zurückzuschlagen und sagen, das ist nicht gerecht. Nicht sich zu verteidigen. Dann gäbe es keine Erlösung für dich und für mich. Der Vater bat ihn, Jesus, mein Sohn, kannst du bitte all die Ungerechtigkeiten, kannst du bitte all die Sünde, kannst du bitte all das Unrecht, kannst du bitte all die Unheiligkeit, kannst du es bitte auf dich nehmen, damit ich es von Willi wegnehmen kann? Und Jesus sagt, Vater, gibt es einen anderen Weg? Und der Vater sagt, nein. Vater, können wir stoppen? Ich sage es nochmal, hätte der Vater das gestoppt, dann wäre es vorbei. Und jetzt will ich dir eins zum Schluss sagen. Wie sehr hat Gott die Welt geliebt? Versteht ihr jetzt den Satz? Das bedeutet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das. Ein Teil. Ich kratze nur an der Oberfläche. Keine Ahnung, was da wirklich passiert ist. Wir werden am nächsten Sonntag uns anschauen, was passiert, dass Jesus... Oder ich will euch fragen, warum kam Jesus zurück? War er fertig? Nach dem ersten Gebet, dass er... War er fertig? Er ging 3-mal, richtig? War 3-mal. Warum unterbrach er sein Gebet? Und ich sage euch bewusst, er unterbrach es. Ich werde euch nächstes Mal zeigen, was Jesus es gekostet hat. Inmitten dieses Kampfes, wisst ihr, an wen er immer noch denkt? An seine Versager. Inmitten dieses Kampfes hat er immer noch Gedanken für seine Jünger. Und er schaut nach ihnen. Was er dann macht, seelsorgerisch, höchst wertvoll. Was er dann macht, ist bemerkenswert. Bis zum Schluss, das wollen wir uns dann nächsten Sonntag miteinander anschauen. Ich möchte beten. Jesus, wir können fassen, wir können verstehen. Die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe deiner Liebe zu uns. Wer kann es fassen? Und trotzdem will ich beten, Jesus, dass mit Paulus, dass wir alle Heiligen, dass wir diese Gedanken nicht zu komplex halten, dass wir das für uns nicht für schwierig und schwere Kost empfinden, sondern dass wir alle darin wachsen und zunehmen, damit wir in alle Fülle Gottes erfüllt werden, reich gemacht werden an der Erkenntnis deiner Liebe zu uns. Dass wir begreifen, wie sehr du uns geliebt hast, was es dich gekostet hat, diesen neuen Bund einzusetzen. Du hast die Heiligkeit abgelegt und wurdest Mensch und hast die Knechtsgestalt eines sündigen Fleisches angenommen, um die Sünde im Fleisch zu verurteilen, zu besiegen, und hast deinen Willen unter den Willen des Vaters gestellt, hast deinen heiligen Willen, in dem kein Falsch, der frei von jedem Einfluss dieser Welt ist, in dem kein Zug zur Sünde ist, du hast es verleugnet, sich erniedrigt und hast meine Sünde auf dich genommen. Ich preise dich dafür. Amen.